Neulich beim Thekencast.
Ja, ich weiß, du kannst nur klaustrophobisch sein, wenn du im Schrank eingesperrt bist, oder wie?
Ist mir übrigens mal passiert im Schwimmbad, aber das ist eine andere Geschichte.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer
makes us see the difference between
right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Movie Break Theken Podcast. Ich bin der Stu, heute mit dabei, wie immer mit dabei, der Kühne. Grüß dich, Kühne.
Oh, jetzt muss ich da erstmal das Bier greifen hier. Ah. Hi.
Hi. Und Pascal ist auch am Start.
Hallo.
Ihr Lieben, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Und ich hoffe, dass ihr beide als Gefährten, Freunde und Kameraden mir jetzt helfen könnt. Und zwar, trinke ich zuerst das Schloss Pilsener oder das Schloss Export?
Boah, nimm das Export. Das ist, wenn das weg ist, dann ist gut.
Okay.
Dann schmeckt auch ein Schloss Pilsener.
Okay, gut, dann. So, erstmal ein Schlückchen auf euch.
Ja, auf euch Jungs
in die Runde.
Ja, das schmeckt scheiße. Aber ich wäre ein bisschen enttäuscht. Also für 29 Cent die Dose hätte ich ein bisschen mehr Qualität erwartet. Aber okay, man kann nicht alles haben. Apropos Qualität, wir sind heute nicht zu dritt. Wir sind heute zu viert. Wir haben einen Gast. Und es ist ein alter Freund, der nach langer Zeit zurückkehrt in den Schoß seiner Heimat. Max ist zurück. Hallo Max.
Hallo.
Wer Max nicht kennt, ist nicht schlimm, ihr habt nichts verpasst. Aber Max ist ein langjähriger Moviebreak-User, bekannt als Incorruptus. Habt vielleicht schon mal dieses Sean Bean-Bildchen da gesehen. Und er hat in der Vergangenheit auch ein paar Casts schon mitgemacht mit Pascal. Die waren aber alle ziemlich öde. Deswegen.
Ja, der Random Cast.
Ja, das war das beste Konzept aller Zeiten. Also, ja. Leute, wir sind hier, um über einen Film zu trinken.
Nee, wir sind erstmal hier,
das war's. Ja.
So, wir sind erstmal hier, um zu sagen, was für Bier wir überhaupt trinken. Bei dir wissen wir es ja jetzt schon zu.
Ich habe auch den Max noch gar nicht gehört, wie er die Flasche aufgemacht hat.
Ja, ich dachte, ich bekomme eine Kunstpause.
Ja, dann mach
bitte.
Halt. Ja, bitte, jetzt.
Das war's.
Okay, ja, das war.
Sehr gut. Das war schwach. Das war schwach. Oh Gott. Also, ich habe gerade ein Fidelio geöffnet.
Das ein was?
Ist, ein Fidelio. Das ist ein Bier, ein ganz köstliches Bier aus dem Biomarkt. Und das kann ich nur empfehlen.
Ist sehr köstlich. Das fängt schon super an.
Ja, ein ganzer Mann, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich mache mal weiter. Ich habe mich von Stu inspirieren lassen.
Sehr gut.
Ich lasse mich ja des Öfteren von Stu inspirieren.
Oh ja.
Ich glaube, es war zu Bodyguard. Da hast du ein Mixery getrunken, ne?
Ja, so ein blaues, ja.
Das, genau, passend zum Film. Aber das Blaue ist ja, glaube ich, mit Energy, ne? Mhm. Ist ja Bier, Energy und X. Ich habe das leider nicht gefunden bei uns im Edeka und habe ein Mixery Cola genommen. Ein Mischbier natürlich, aber ein bekömmliches, würde ich sagen. Ich trinke noch mal einen Schluck.
Ein guter, solider Klassiker, sag ich mal.
Ja, kann man machen, finde ich. Kann man echt machen, da muss man sich nicht für schämen. Holt auch so ein bisschen die Jugend zurück. Finde ich okay. Finde ich, kann man machen. Besser als Fidelio.
Der Pascal, der kennt halt den Cast schon, ne? Das merkt man. Das ist an die Auswahl deutlich mehr als bei Max, der zumindest heute als einmaliger Gast dabei ist.
Ich habe mir sehr viel von dem Ploppen versprochen. Ich bin ja, genauso enttäuscht wie ihr.
Seit zwei Monaten laberst du davon, dass du ploppen willst bei diesem Podcast und dann ist dein großer Moment und du verkackst es. Also, Kühne, was hast du für ein Bier?
Ja, meins hat eine Geschichte.
Oh nein.
Es ist eigentlich lang. Es ist eigentlich sehr langweilig. Es ist ein ganz stinknormales Krombacher, aber in der Friendship Edition. Weil ihr mir so einen großen Gefallen getan habt, dass wir heute über diesen Film sprechen, habe ich gesagt, nein, ich muss einen Krombacher aus der Friendship Edition trinken, wo sehr groß draufsteht, Freunde, lasst uns einen Krombachern. Und es schmeckt nicht, aber der Gedanke, der dahinter steckt, das ist natürlich die Hauptsache dabei. Ja. Und soll ich mal verraten, um welchen Film es geht?
Nein, warte, ich möchte kurz noch anmerken, dass der Kühne sich dieses Bier geholt hat, bevor er die Wertung von Max Pascal und mir mussten zu diesem Film.
Ich will auch noch eine Sache anbringen, die geht direkt an Kühne. Bist du kein Krombacher-Fan?
Nein.
Ich nehme ich auch nicht. Ich finde, das ist nicht nur nicht sonderlich lecker, das ist auch ein Kopfschmerzbier.
Ja, du schmeckst den Kopfschmerz beim ersten Schluck schon.
Ja, es ist nicht das Wahre, aber schön, dass du, der Gedanke zählt.
Genau, genau. Guten Freunden, ne, gibt man auch mal ein Bier. Mhm.
War Krombacher nicht auch saufen für den Regenwald?
Ja. Ja, ja, ich habe viele Quadratmeter gerettet damals und sehr, sehr häufig Kopfschmerzen gehabt.
Großartig.
Ja, also, das Biergeplänkel ist vorüber und ich muss jeden Moment gleich rülpsen, merke ich gerade.
Geht mir genauso.
Mhm. Hubala. Da war er. Hui, der wirkt nach. Okay, er war leise, aber tödlich. Okay, das Niveau ist im Keller und ich glaube, es wird auch nicht viel besser, denn über welchen Film reden wir heute, Kühne?
Deep Blue Sea.
A team of specialists is working against the clock.
Did someone order the fish?
On an experiment to benefit mankind.
Sharks never show any loss of brain activity as they age.
We're this close to the reactivation of human brain cells.
But before they can save millions of lives...
Tell me I didn't see that. They recognize that gun.
It's impossible. Sharks do not swim backwards. They can't.
They'll have to find a way to save their own.
Da werden Erinnerungen wach.
Ja, keine guten.
Also. Ja, ich glaube, ich sag's seit Folge 2 schon, dass ich mir gerne diesen Film mit euch angucken würde, über ihn mit euch sprechen möchte. Ich hatte mich gefreut, als Max dann die Auswahl getroffen hat. Wir hatten ja 3 Filme zur Auswahl und Max hat sich direkt für den richtigen entschieden, nämlich für Deep Blue Sea.
Gerne doch.
Und ich habe gedacht, das wird ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Freunden über etwas Schönes, über Kunst, über Haie.
Jetzt machst du dich lächerlich.
Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt dann doch am Ende dann ablaufen wird.
Über Haie.
Okay. Pass auf, Kühne, machen wir es schnell. Erzähle mal allen Leuten da draußen, worum geht's in Deep Blue Sea.
Ja. Mitten im Atlantik haben amerikanische Wissenschaftler das Unterwasserlabor Aquatica eingerichtet, wo sie medizinische Experimente mit genmanipulierten Haien durchführen. Doch plötzlich entwickeln die Versuchstiere beunruhigende Eigenschaften. Sie werden immer größer, immer intelligenter und immer boshafter. Als ein gewaltiger Sturm über die künstliche Insel hereinbricht, gelingt es den Haien, sich zu befreien. Für die Wissenschaftler beginnt eine Jagd auf Leben und Tod.
Vielen Dank. So, es beginnt. Wir sprechen über Deep Blue Sea und wie immer starten wir mit der obligatorischen Frage, wann habt ihr Deep Blue Sea zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich glaube, den Kühne hebe ich mir als Praline zum Schluss auf und ich beginne mit unserem Gast, Max.
Ja, das Witzige an Deep Blue Sea ist, dass ich es eigentlich noch sehr gut weiß, weil ich damals eingeladen war von meinem Nachbarn. Ich war, glaube ich, 13, er war so 16, in die Videothek zu gehen und wir konnten die ganzen Filme ab 16 mit ihm ausleihen. Und damals haben wir uns dann entschieden, dass wir 2 Filme schauen. Der erste war, glaube ich, Verhandlungssache und der zweite war dann Deep Blue Sea. Und ich muss sagen, mit meinen 12, 13 Jahren, ich war begeistert von Verhandlungssache. Und dann habe ich Deep Blue Sea gesehen und der war auch gut.
Ich wollte schon sagen, ich hätte fast, wenn ich vorbeigekommen hätte, eine Backpfeife gegeben.
Nein, ganz ehrlich, also Deep Blue Sea war für mich damals auch sehr beeindruckend und was ich daran besonders toll fand, dazu kommen wir jetzt gleich noch, aber ich fand den auch sehr schön. Das war für mich damals der beste Hai-Film. Ich habe aber damals auch Der Weiße Hai noch nicht gesehen gehabt.
Alles klar. Pascal, deine Geschichte.
Ich habe diesen Film das erste Mal am 7. Juli 2017 gesehen. Weiß ich deswegen so genau, weil ich gegoogelt habe, beziehungsweise in meinem Filmtagebuch nachgeguckt habe. Und ja, das war halt so ein Ding. Also, man hört ja immer wieder über Deep Blue Sea den altbekannten Spruch, der beste Haifilm nach Der Weiße Hai. Das könnte sogar durchaus stimmen, weil dieses Genre des Haifilms eigentlich nur Scheiße hervorgebracht hat. Außer Der Weiße Hai. Und
kann ich an der Stelle einfach aufhören?
Genau, dann habe ich mir den mal angeguckt, auch weil er ja eine sehr bekannte Todesszene hat. Ja, ich glaube, Ja. Mehr kann ich da leider nicht zu sagen.
Okay.
Tut mir leid. Also,
das macht nichts.
Immerhin weiß ich das Datum noch genau. Ne?
Also, pass auf. Ich weiß das Datum auch noch, denn ich war damals am Starttag im Kino, am 28.10.99. Mhm. Das beweist, ich bin hier der älteste Sack von euch. Ich war damals 16, bin da alleine reingegangen, weil ich keine Freunde hatte. Und hab mir den angeguckt. Und ich weiß noch, ich kam irgendwie ziemlich gelangweilt wieder raus.
Also ich mit 16?
Mit 16 tatsächlich, ja. Also ich sag mal so, ich hatte damals schon so eine Filmaffinität und habe schon Sachen geguckt, wo andere gesagt haben, was ist das? Das ist ein französischer Film. Was? Die Franzosen machen Filme? So nach dem Motto. Deswegen hat er mich nicht so ganz abgeholt. Es gab so ein paar Szenen, die ich echt unfreiwillig lustig fand. Jetzt nach der, ich glaube, Drittsichtung war es. Vorgestern muss ich sagen, es gibt viele Szenen, die ich nicht unfreiwillig komisch finde, sondern einfach nur schlecht. Und ja, Deep Blue Sea. Und ganz ehrlich, der beste Hai-Film nach der Weiße Hai würde ich sagen, nein. Ich finde zum Beispiel The Shallows ganz gut. Den würde ich echt Deep Blue Sea vorziehen.
Der ist auch besser.
Ja. Ich würde sagen, Kühne, deine eigentlich Bühne, aber mehr. Bitte unterdrücke deine Tränen.
Ich war tatsächlich auch am 28.10.1999 im Kino. Und ich kann mich noch daran so gut erinnern, weil das mein erster Film ab 16 im Kino war. Ich war gerade zarte 13 und ich hatte den Trailer gesehen und war hin und weg. Es gab Haie, es gab Explosionen, es gab Tote und da war klar, der Film ist kühnelisches. So, und jetzt hat mein Vater gesagt, ja, Christian, wir probieren das aus, wir gehen ins Kino. Und ich war, ich glaube, mit 13 noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Dann ist mein Vater dann alleine zur Kasse gegangen, hat zwei Karten geholt, damit ich nicht vorne bei der Kassenfrau noch stehe, damit möglichst wenig Menschen sehen, in welchen Film wir gehen. Ich habe meine Stimme verstellt beim Kartenabreißer, weil ich dachte, hey, der 13-Jährige, der mit tiefer Stimme spricht, der geht bestimmt als 16-Jähriger durch. Er redet mir eigentlich immer noch ein, dass es funktioniert hat, dass mein Trick total super war. Ich glaube aber, dass der gelangweilte Kartenabreißer da überhaupt nicht drauf geachtet hat.
Ich glaube, dem gelangweilten Kartenabreißer war es scheißegal.
Nö, du warst ja auch schon durch, so, ne? So, du hattest dann, die Karte ja.
Nee, bei uns ist es anders. Wenn du die Karte kaufst, kann oben der Kartenabreißer noch sagen, nope.
Ja, ist bei uns auch so.
Oh, okay.
So, und dann stand dabei, ich im... Ja, mein Vater war dabei, aber damals gab es diese Regelung noch nicht. Also da war wirklich, du musstest 16 sein, um da reinzukommen.
Ist heute auch immer noch so.
Ich, also richtig, ich stand so wirklich angespannt dann im Foyer und hab gedacht, boah, hoffentlich kommen die jetzt nicht, ich will doch da rein. Im Übrigen, Mutter, wenn du das hörst, der Film war nicht ab 16 Jahre freigegeben, sonst wird's wieder sauer. Ja, dann saßen wir dann im Kino. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Der Film ging los und die komplette Laufzeit über war ich hellauf begeistert. Hab damals wahrscheinlich sogar gedacht, dass es vielleicht mein Lieblingsfilm war. Ich muss dazu sagen, da habe ich den Weißen Hai noch nicht gesehen. Und ja, dann das Übliche, damals dann auf Video direkt nachgekauft, dann die DVD gekauft, jetzt die Blu-ray zu Hause. Und ich muss sagen, er hat mir damals richtig gut gefallen. Und meine größte Angst war eigentlich, als wir den Film ausgewählt haben, dass ich eventuell nach der Sichtung jetzt sage, vielleicht ist der nicht mehr so gut wie vorher, vielleicht ist es ein bisschen diese Nostalgie, diese Verklärtheit, die man dann dabei hat, wie man Filme manchmal beobachtet und sieht. Aber auch heute muss ich noch sagen, ich fand den gut und ihr werdet mir den, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, der ist super.
Okay, ja.
Ich möchte gleich vorwegnehmen, der Film, ja, macht mir auch unglaublich Spaß. Also ich kann den auch regelmäßig schauen und wieder schauen und das ist, für mich ist das ein absolutes Genuss, aber ich würde nicht sagen, dass er ein besonders guter Film ist. Ich würde sogar so weit gehen, das ist so der Film, wo... Sag mal, die Diskrepanz zwischen meiner Freude am Film und der Qualität des Films, glaube ich, so groß ist wie bei keinem anderen Film, den ich kenne.
Das ist interessant, denn ich muss wirklich sagen, ich fand den wirklich, und ich weiß, Pascal hasst das, aber ich fand den stinkend langweilig teilweise. Und jetzt ihr.
Also ich kann, soll ich erst oder möchtest du erst, Kühne?
Nee, mach du zuerst. Ich habe ja hier heute 3-1.
Also ich bin dabei Stu, natürlich. Ich war auch überrascht, also das ist ja ein Film, wo irgendwie die ganze Zeit was passiert. Das wird auch Stu zugeben. Also da ist ja immer was los.
Ja, ja.
Aber es knallt halt irgendwie nicht. Also ich habe den ja jetzt, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Tagen wieder geguckt und dachte mir, ja komm, als du ihn das erste Mal gesehen hast, keine Ahnung, vielleicht warst du da wieder auf irgendeinem Arthouse-Trip und hast alles abgelehnt, was irgendwie...
Ja, Pascal, mein Drogen.
Genau. was irgendwie nach stupider Unterhaltung aussieht. Aber nee, ich hab wieder wirklich gesessen und diesen Film geguckt und hab gedacht, kennt ihr das, wenn ihr so einen Film guckt und ihr einfach super schnell merkt, dieser Funke will nicht überspringen. Ja, obwohl, wenn das der gleiche Film wäre, von einem anderen Regisseur, gleiche Story, genauso, vielleicht in Anführungsstrichen genauso inszeniert, wäre das ein super, in Anführungsstrichen, Trash-Actioner. Und in diesem Fall, ich weiß nicht, also ich muss das heute, wir müssen das heute noch herausfinden, woran es liegt, aber mich hat der echt nicht abgeholt. Also ich fand den echt, ich fand den nicht spannend, ich fand den nicht unterhaltsam, fand den nicht kreativ, ich fand den nicht gelungen.
Was ich halt so furchtbar fand in dem Film ist, der hat eine Szene, die ist halt legendär. Aber wenn du die halt kennst, dann ist sie auch nicht mehr so besonders. Und ansonsten fand ich, der hatte keine wirklich richtigen Schauwerte. Nichts. Da war nichts dabei, was mich abgeholt hätte.
Wollen wir da jetzt gleich mit Gegenbeispielen einhaken?
Ja, bitte. Max sei auf meiner Seite.
Ja, wie gesagt, also ich finde erstmal das Setting wunderbar. Also ich finde das Setting, diese Anlage, der Name ist zwar vollkommen bescheuert, aber egal, diese Anlage ist wunderschön gemacht. Ich nehme das dem Film vollkommen ab. Ich finde, da sieht man auch, dass die Geld hatten für die Produktion. Von daher finde ich schon mal dieses ganze Szenario mit den riesen Haikäfigen mitten im Meer, finde ich schon mal gut. Aber dann, von wegen Schauwerten, ich finde, eine der besten Szenen oder die mich am, auf die ich mich auch am meisten mitgefreut habe, neben der, über die wir alle gerade, glaube ich, sprechen, ohne sie zu nennen, ist, wenn der, ich gehe jetzt gleich mal direkt ins Beispiel, wenn der Hai den Stellan Skarsgård, diesen Wissenschaftler, wenn der auf einmal so aus dem Nichts sozusagen auf das Fenster zugeht und Samuel L. Jackson fragt, kann mir irgendjemand sagen, was das ist und wie der dann angeflogen kommt? Ich finde, das ist ein Bombenbild. Das ist top. Das ist für mich ein Bild, was ich immer in Erinnerung habe, wenn ich an diesen Film denke. Das
hat mich an eine Szene aus Jaws 3D erinnert, wenn der Hai wirklich so auch so das Glas durchbricht. Und muss leider sagen, ich fand das, nee, da fehlt mir auch irgendwie eine Wuchtigkeit. Ich dachte mir nur so in dem Moment so, der Film ist schon ein ziemliches Arschloch zu dieser Figur. Also ich meine, da ist der Arm abgerissen, ja, und dann jetzt doch das. Also das war mal echt ein scheiß Arbeitstag, würde ich sagen. Gott sei Dank ist bald Wochenende.
Du hast vergessen, dass er am Anfang gegen den Wind gepinkelt hat.
Ja, witzig.
Also ja, guter Gag auf jeden Fall. Nice. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, dass solche Szenen vielleicht durchaus funktionieren können, weil sie ja nochmal zeigen, wie intelligent die Haie sind und wie sadistisch sie sind. Ich fand auch, die Szene hätte man stimmungsvoller aufbauen müssen. Also hätte man sich mehr Zeit für lassen müssen. Außerdem sieht halt heute unfassbar billig aus einfach.
Also das muss man sagen, der Film war damals schon von den Effekten her wirklich nicht top-notch, was ich mit sich vorhalten möchte. Also es ist kein Effektspektakel der Marke Star Wars, ist es jetzt aber auch kein The Mummy Returns.
Ganz ehrlich, das sehe ich nicht ganz so.
Ach was.
Ihr könnt nicht sagen, es gibt diverse Effekte, die unter aller Sau sind. Die habe ich mir jetzt auch angeguckt und dachte, oh mein Gott, das hatte ich aber viel, viel besser in Erinnerung. Aber schlussendlich sind die Haie teilweise, du merkst einfach, dass die da auch irgendwelche Mechaniken und Puppen hatten. Und das sieht alles wirklich sauber aus.
Gegen die Animatronic sage ich auch gar nichts. Aber die meiste Zeit, wenn die vor den Haien davon schwimmen, siehst du halt, ah ja, CGI-Haie, gruselig.
Naja. Und auch so von den Schauwerten her. Also man muss sich erstmal dessen bewusst sein, das ist kein Film, der in der A-Liga spielt. Deswegen ist die Bezeichnung der beste Haifilm oder der beste Haifilm nach Jaws auch nicht ganz korrekt gewählt, weil Jaws ist einfach absolute A-Liga. Deep Blue Sea weiß einfach, dass er ein B-Movie ist. Der hat dafür echt viel Geld bekommen und sieht dafür auch wirklich ordentlich aus. Aber er kann es einfach nicht verschweigen, dass es einfach ein B-Movie ist. So. Und
ja,
das ist aber, dass das Ganze eben auch ein bisschen abgedrehter ist. Ein normaler Hai wird das bitte, als er den Stellan Skarsgård greift und gegen die Scheibe. Ja, natürlich ist das irgendwo drüber. Aber die Idee, wie die da rauskommen oder was dahinter steckt, fand ich total gut.
Ich habe auch nicht verstanden, warum ist es jetzt essentiell, dass der Stellan Skarsgård da vorne dranhängt. Ich meine, der Hai ist riesengroß. Also Stellan Skarsgård wird vielleicht 80, 90 Kilo wiegen, plus diese Plastiktrage da. Also der Hai hätte doch auch so einfach da drei, zweimal gegen schwimmen können. Also
das ist psychologische Kriegsführung.
Und
das ist psychologische Kriegsführung.
Ja, genau.
Das sind doch
die Haie sind ja so rumschwimmen dann so, Heiner, pass auf, wir machen das wie folgt. Ja? Also, wenn die deinen Ohren
so ist es ja.
Dann beißt du den Arm ab. So. Dann wird er abtransportiert. Und ich habe durch Informationen unseres Agenten im Best-Better-Zentrum erfahren, ja, dass ein Sturm aufzieht. Nee, es ist.
Nein. Da würde ich das alles eher als Zufall betiteln. So, dass ihm der Arm abgebissen wird. Im Übrigen auch eine grandios gute Szene. Mhm. Habe ich damals nicht mitgerechnet im Kino. Ja klar, wenn du den Film kennst oder wenn du ein bisschen was drüber gelesen hast, weißt du, was passiert. Ich habe nicht mitgerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es auch so gut aussieht. Und selbst heute, weil es eben auch wieder diese Animatronik ist, wunderbar getrickst. Also wunderbar.
Und eine gelungene Slow Motion, ne?
Ja. Und deswegen, also das war ja nicht, das ergab sich ja eben aus der Situation heraus. Wo ich euch recht geben muss, ich bin ja auch einsichtig. Das mit der Scheibe war natürlich vollkommener Quatsch, weil später können sie eine Stahltür kaputt schwimmen. So, das macht keinen Sinn. Dennoch muss ich sagen, finde ich eine enorm gut getrickste Szene. Die macht Spaß, die ist spannend. Und was ich dem Film immer wieder zugute halte, er ist innovativ, weil sowas wie ein Deep Blue Sea hast du vorher noch nicht gesehen. So, ja. Alleine das Setting, dass die eben auch in diese Tunnel reinschwimmen, dass die sich in den Fluren mit aufhalten und sowas, das gab es vorher in keinem Hai-Film.
Kennst du den Film Bay High im Supermarkt?
Ja, gut, der kam war 2009, ja, aber ja, ich kenne ihn. Ja,
Scherz, jetzt stellt nicht so an, meine Güte.
Also ich muss jetzt erstmal nochmal dazu was sagen, was Queen eben gesagt hat, man darf der weiße Hai nicht mit dem Deep Blue Sea vergleichen. Doch, das darf man sehr wohl. Erstens, weil es beides Hai-Filme sind und zweitens, weil halt die A-Liga keine Hai-Filme mehr gemacht hat. Das heißt, dass der Vergleich beziehungsweise die Aussage, dass Deep Blue Sea der zweitbeste Hai-Film ist, ja überhaupt nichts damit zu tun hat, ob es jetzt eine A- oder B-Produktion ist, sondern einfach nur, dass Deep Blue Sea, es heißt ja auch nicht, dass Deep Blue Sea in die Fußstapfen vom weißen Hai getreten ist, sondern einfach, dass es einfach der zweitbeste Hai-Film so ist. Ich kann ja auch sagen, also der beste Horrorfilm aller Zeiten ist, keine Ahnung, Shining, und der zweitbeste Horrorfilm aller Zeiten ist, was haben wir denn da für schöne Indie-Dinger?
Midsommar, so als Beispiel.
Midsommar, genau, zum Beispiel. Genau, da haben wir eine A-Produktion, haben wir eine B-Produktion. Trotzdem versteht man ja, was damit gesagt wird. Ich will die ja gar nicht in eine Produktionsklasse schieben, weißt du, Kühne? So ja. Ist die Aussage gemeint.
Ja, aber ich meine auch so von der Thematik her, der weiße Hai setzt ja mehr auf Suspense, auf Horror. Man darf, ja. Bei Deep Blue Sea darf man nicht erwarten, dass man einen Horrorfilm
macht. Nein.
Ich meine, das ist ein Actionfilm. So,
ja, das ist ein trashiger Actionfilm.
Also ich hab den schon durchaus als Horrorfilm verstanden. Ich meine, also
der hat seine Horrorelemente natürlich.
Ja, durchaus. Ja. Und nicht so knapp, finde ich.
Aber es ist kein Horrorfilm. Ja? Er hat Elemente.
Es gab Szenen, da hatte ich das Gefühl, es ist ein Slasher mit Haien.
Ja, okay.
Ja, gut. Ja. Die rächen sich ja, ne? Ja, klar. Das passt schon. Und das mit dem Typen, also dass sie ihn da so sadistisch vorführen, wie gesagt, das ist halt diese psychologische Kriegsführung, die Haie machen, ist natürlich Banane, aber die Haie sind halt so scheiß intelligent, dass sie das so machen. Auch um Angst zu erzeugen.
Was aus dieser Aktion folgt, ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn die Hauptfiguren dann alle vor diesem Fenster diesmal stehen.
Unfassbar!
Das so nach und nach bricht und man denkt sich so, ich würde da jetzt abhauen. Und sie so,
ja, ich würde jetzt auch wegrennen.
Ja, wirklich.
Die stehen da ja ewig noch und gucken, wie das Glas splittert.
Ja, und das hat
mich... Aber jetzt überleg doch mal.
Jetzt bin ich dran. Und es hat mich gewundert, denn eigentlich wäre das eine Einladung, um jetzt wirklich mal zu sagen, okay, wir wissen, was wir sind, wir wissen, dass es Schwachsinn, jetzt haben wir Spaß. Aber ich fand, dass der Film das komplett ernst gemeint hat. Und das fand ich total Banane. Kühne, du kannst mir jetzt gerne widersprechen, aber warte, bevor du das tust. Warte kurz. So, bitte.
All right, people. Let's move. Daniel, come on.
weiß ja jetzt nicht, was bemängelst du jetzt, dass sie da stehen geblieben sind, weil das kann ich durchaus verstehen, weil du ja mit einer Situation konfrontiert bist, die du so gar nicht kennst. Also ich glaube nicht, dass die erste Idee dahinter ist so, ja, ich renne jetzt weg.
Es tut mir leid, aber der eine Typ, der reitet am Anfang selbst Rodeo auf einem Hai. Also nee, es geht mir darum, dass sie aus dieser Szene nichts machen. Ich finde, sie ist nicht spannend, sie ist einfach nur dumm. Wenn der Film dann zumindest diese Szene nutzen würde, um, sag ich mal, irgendwie absichtlich eine Art von Humor zu evozieren, werde ich gesagt, okay, gebe ich euch, spaßig. Aber ich fand die Szene einfach nur dämlich. Nicht spannend, nur dämlich, nicht komisch, nur dämlich.
Und ich dachte, das sind irgendwie Meeresbiologen, die wissen, okay, ja, wenn die Haie kommen, das könnte ein Problem werden. Also ich würde jetzt hier nicht noch 20 Sekunden vor der Scheibe stehen bleiben. 5 Sekunden, okay, erstmal sammeln und dann klar werden, okay, wir sollten abhauen jetzt. Aber das ist gefühlt eine Ewigkeit, wie die da stehen, bis dann irgendjemand sich mal erbarmt und sagt, na komm, wir gehen.
Naja, das ist aber ja ihr Mann, oder? Das ist doch der Mann von der einen Blonden da.
Ja, was will sie denn machen?
Und dann gehen sie ja nochmal zurück, um sie zu holen, oder? War das nicht so?
Ja. Ist okay, dann hätte sie auch stehen bleiben können und die anderen abhauen.
Ja, also ich finde überhaupt an dieser ganzen Szene, dass diese Fensterscheibe da bricht, das meinte ich vorhin gar nicht. Ich finde eigentlich nur, dass aus dieser Dunkelheit dieser weiße Fleck kommt und dann ist es der Wissenschaftler, der vom Hai gebracht wird. Dieses sadistische, dieses, das ja, finde ich
Hai-Taxi.
Gut. Diese Glassplitter-Szene, die ist total bescheuert. Das ist ja auch vollkommen irrelevant. Ich finde auch, wie sie davor stehen, ja, und dann den Zuschauern, ich meine, die glauben halt genauso wie wir nicht, dass einfach so ein hingeworfener Wissenschaftler eine Fensterscheibe zum Einbrechen bringen kann.
Wobei, ich stelle mir gerade vor, das könnte man noch super so schneiden, dass es so aussieht, als würden sie vom neuen 4K-Fernseher stehen, oder?
Wow.
Ja, aber es
hätte eine schöne Spannungssequenz werden können, wenn man das länger aufgebaut hätte, wie man erstmal langsam sieht, dass da irgendwas aus dem Dunkeln kommt. Hätte man herauszögern müssen. Ja. Noch ein bisschen mehr. Aber dann, ja, der Film hat halt nicht so ein richtiges Gespür dafür, richtig Spannung zu erzeugen. Das fehlt dem halt. Dabei ist es ein Regisseur, der durchaus mit Cliffhanger bewiesen hat. Also mit Cliffhanger will ich auch noch mal erwähnen. Dieser Film stand übrigens zur Auswahl. Cliffhanger, auch vom gleichen Regisseur, wo er sehr wohl unter Beweis zeigt, dass er hervorragende Spannungssequenzen inszenieren kann.
Übrigens, die Wahl des Films oblag in dieser Ausgabe unserem Gast, deswegen vielen Dank, Max.
Gerne. Ja, Max, ich danke dir wirklich. Bei mir ist es nicht mal Sarkasmus.
Ja, ich kann das tragen.
Okay. Seid ihr bereit für einen weiteren meiner Kritikpunkte?
Bitte.
Ja, her damit.
Ich fand die Figuren so langweilig und scheiße. Tut mir leid.
Ja, ich auch.
Die Figuren fand die
ganz furchtbar, allesamt. Waren
furchtbar, allesamt. Ja,
ganz kurz. Samuel L. Jackson müssen wir da außen vor nehmen.
Samuel Jackson ist in dem Film da für diese eine überraschende Sequenz, wenn du den Film zum ersten Mal guckst und du noch nie davon gehört hast, wirklich überraschend ist und das Beste am Film ist, das gebe ich ihm. Aber ansonsten, no way. Sorry, der ist nur dafür da, hallo, ich bin ein Superstar und ich bin tot. Für mehr ist der nicht da.
Also die Szene, wie er abtritt, die ist wirklich, also wenn man das erste Mal sieht, noch mit dieser salbungsvollen Rede vorher, die ist gut, die wirkt auch. Also die sitzt.
Aber die sitzt. Ich finde, dass eben auch der Charakter von Samuel Jackson mehr ist. Alle anderen sind flach, ohne Ende, bedienen irgendwelche Klischees, was man halt haben will, was man braucht. Aber Samuel L. Jackson, ja, der ist der reiche Putzi da von seiner Pharmafirma, der Chef, ne? Aber auf der anderen Seite hat er irgendwie eine Lawine überlebt. Er ist einer, der anpackt. Es ist keiner, der da einfach nur so immer im Hintergrund steht, der irgendwie fett und reich ist, sondern es ist einer, der in Aktion geht, der sagt, was Phase ist, dass wir was machen müssen. Das ist nicht nur so ein ich sag mal, Entscheider, sondern auch einer, der anpackt. Und ich fand, damit war er schon so, hatte mehr Profil, als man, hätte man jetzt den flachen Boss einfach gemacht, dann wäre der Erste gewesen, der einfach vom Hai gefressen worden wäre, so ungefähr. Aber ich fand, der war mehr. Und den mag ich.
Ja, der Rest der Figuren, der ist zweckmäßig. Alleine der Haibändiger oder dann auch die beiden Wissenschaftler und so. Das ist alles wirklich gerade so viel, dass du irgendwie eine Story drumherum bauen kannst. Aber das war's auch.
Ja,
aber
ich muss sagen,
aber ich kann es ja gut ausblenden, weil für mich wird ein Film wie Deep Blue Sea niemals niemals ein Charakter, eine Charakterstudie oder ähnliches sein.
Nein, es geht ja nicht um Charakterstudie.
Es geht auch gar nicht um eine Charakterstudie.
Es geht darum, dass die Figuren nicht nur funktionieren, sondern dass sie auch irgendwie was ausstrahlen, dass sie von mir aus sympathisch sind.
Charisma.
Oder dass du Empathie aufbaust. Aber das hatte ich da echt gar nicht. Ob jetzt der Heilbändiger gefressen wird oder sein komischer Kollege, es war mir vollkommen egal. Und das Schlimmste ist, den scheiß Koch, den fressen sie nicht.
Ja. Das stimmt. Ja, das war ein Schwachpunkt. Das stimmt. Also da muss ich auch sagen, ich mag den Thomas Jane ja sehr gerne. Mhm. Ich finde den auch echt unterschätzt und oftmals übergangen, aber sorry, ich war überrascht, wie uncharismatisch der dann doch hier ist. Und LL Cool G, keine Ahnung, wie man ihn nennt, als Koch mit diesem scheiß Vogel, was auch noch mal übel ist, dass man dann noch so einen Sidekick zu einem Sidekick haben muss. Echt, also sorry. Und diese beiden dann da am Gangel.
Und dann,
da sage ich nein.
Ich glaub, hat Pascal gerade nein gesagt oder Kühne?
Ja, ich die Stille kannst du auch gerne drin lassen, die musst du auch nie rausschneiden. Das ist einfach, ich sitze hier in meinem stillen Kämmerlein und
Aber Kühne jetzt mal ehrlich, ich meine, ich mochte den Film auch immer sehr gerne. Was mir jetzt bei diesem dritten oder vierten Mal, den ich jetzt gesehen habe, festgestellt habe, war, dass mir zum ersten Mal die Person L.A. Cool J, die da verkörpert wird, tierisch auf den Sack gegangen ist, weil der die ganze Zeit immer mit diesem lasst uns beten oder ich habe immer mal einen gehoben, ich bin ein Sünder und am Ende nehme ich mein Kreuz und ramme es dem Hai ins Auge. Das ging mir tierisch auf den Geist.
Vogel.
Ja, der Vogel auch, aber
ich muss zugeben, das ganze Gebete war, glaube ich, auch nur dafür da, damit irgendwo eine Rechtfertigung dafür ist, dass er das Kreuz umhat, dass er eben zum Schluss aus dem Maul des Hais entfliehen kann. Okay. Aber mich hat es nicht so gestört wie ihr, wie euch. Also es ist so, er ist da, ich fand ein paar Sprüche okay, ich fand ein paar Sprüche daneben, aber ich kann nicht sagen, dass mich der Film oder dass er mich da rausgehauen hat. Also es gibt ja irgendwie auch genug Sidekicks und Nebenfiguren in diversen anderen Filmen, die mich echt mehr stören, weil der auch relativ, wenn er gesehen oder wenn er mal auftaucht, der hat ja auch viel, viel Zeit für sich alleine, sind die Szenen meistens gar nicht so lang, dass die mich stören, weil er gar nicht so sehr in Interaktion mit den anderen Charakteren ist.
Aber
und ich bleib dabei, die Küchenszene fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Ich fand sie damals im Kino spannend. Jetzt fand ich sie immer noch gut gemacht und hat mir gefallen.
Aber ganz ehrlich, diese Figur, die LL Cool J spielt, der Koch, das ist wirklich der Steven Seagal des Films, wenn man überlegt, weil der Film ist ja durchaus also am Anfang denkst du so, okay, dieser Hai-Rodeo-Reiter, Thomas Janes Figur, ist halt so der King, der macht jetzt die Haie kalt, der tötet keinen einzigen Hai. Weißt du, wer die meisten Haie umnietet? Der Koch.
Ja. Ich verstehe das. Also das Erstaunliche ist jetzt gerade, ich verstehe all eure Kritikpunkte, ich sehe sie aber nicht, weil frag mich nicht warum und ich habe es am Anfang gesagt,
naja, vielleicht
ist es auch die nostalgische Erklärung, Verklärung, aber ich kann das wirklich gut ausblenden. Also da habe ich, da stören mich tatsächlich auch heute immer noch die schlechten Effekte mehr.
Also die schlechten Effekte waren nicht schlimm für mich. Wirklich enttäuscht, weil ich hatte mich ehrlich gesagt auch, ich meine, wir haben ja im Vorfeld so intern so uns so ein bisschen gedisst, warum hast du den Film genommen, ach scheiße, aber insgeheim habe ich mich drauf gefreut, weil ich dachte, ey, lange nicht mehr gesehen und ich hatte auch wirklich Bock auf so ein B-Movie, aber der hat bei mir halt wirklich echt kaum funktioniert, gar nicht, das, was ich echt schade fand. Und also, es war ja auch der, wenn man so will, der letzte, in Anführungszeichen, Blockbuster von Ronnie Harlin, der ist ja danach mit Filmen wie Driven oder Skip Trace dann in die Direct-DVD-Ecke abgedriftet. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil Pascal hat schon gesagt, der Mann hat halt unter anderem Cliffhanger gemacht oder 3 Jahre davor den stark unterschätzten Tödliche Weihnachten, auch mit Samuel L. Jackson. Der weiß, wie man
Action inszeniert.
Oder stirbt langsam zwei. Der ist schon Fachmann in dem Genre und ihr sagt hier selbst alle, das ist für euch mehr Action als Horrorfilm. Aber es tut mir leid, der Film funktioniert auf der Ebene auch für mich nicht. Natürlich gibt es da eine große Explosion, aber nee, das tut mir leid. Funktioniert für mich nicht.
Was ich dem Film immer wieder zugute halte.
Dass da Haie drin sind, das haben wir verstanden.
Ja, natürlich, das ist ein großer Grund. Der zweite große Grund, gerade bei der Erstsichtung finde ich, dass so viele überraschende Sachen passieren, mit denen du gar nicht rechnest. Und das musst du jetzt nochmal in den damaligen Kontext setzen, dass die einfach dann die ganzen Hauptdarsteller dann im Endeffekt dann da abmurksen
Die ganze, also viele, viele der Tode, damit habe ich damals nicht gerechnet und finde es auch immer noch mutig, dass sie es so gemacht haben.
Also, Samuel Jackson, ich glaube, da sind wir uns einig, das war damals Erstsichtung Überraschung pur.
Ja.
Ja. Ja, das ist klar. Definitiv müssen wir den Film geben. Aber ansonsten, es tut mir leid. Klar, diese Wissenschaftlerin, die stirbt zum Schluss. Aber die ist halt auch so
als. Aber war das klar? War das klar?
Ja, ich fand schon. Also ich weiß, damals im Kino hat es mich nicht überrascht, weil diese Figur ist so antisympathisch, geziert, dass für mich klar war, wenn die überlebt, nee, no way.
Also ich wusste es nämlich nicht mehr. Ich wusste es nicht mehr und war dann erstaunt, dass sie, also was heißt erstaunt, aber dann gab es diese Szene, wo der Hai nochmal vor ihr stehen bleibt, kurz bevor sie stirbt. Die und ich dachte mir, was passiert jetzt, dass sie
überlebt? Jetzt sagt er,
was Mutter. Der Scheiß, was und passiert denn jetzt? Und dann wusste sie doch. Und da war ich wieder positiv überrascht.
Im Übrigen, du, es war geplant und auch gedreht, dass die Wissenschaftlerin überlebt.
Ich weiß, und das kam bei Test-Screenings nicht sehr gut an und deswegen haben sie nachgedreht. So. Und sie haben auch viel rausgeschnitten, was ihre Figur betrifft, weil eigentlich hat sie ja gute Absichten. Sie will ja Alzheimer besiegen. Aber so wie sie sich gibt und wie sie teilweise auch den anderen Leuten interagiert, war die für mich nie eine Sympathiefigur, was jetzt nicht schlimm ist. Aber dass sie stirbt, hat mich damals wie heute... Also ich will ehrlich sein, es hätte mich nicht überrascht, wenn sie überlebt, hat mich aber auch nicht überrascht, dass sie jetzt gefressen wird. Was mich mehr überrascht, ist halt, dass der durchaus als Held dargestellte Thomas Jane im Prinzip keinen einzigen Hai um die Ecke bringt. Das fand ich dann überraschender.
Naja, er hat den Plan ausgetüftelt für den dritten.
Ja, alle anderen Figuren, die sterben, ist offensichtlich. Tut mir leid. Also, dass Thomas Janes Kumpel, hier Michael Rappaport, dieser Physiker, der dann von L.A. Cool J die geilste Erklärung für Einsteins Relativitätstheorie bekommt, dass der drauf geht, oh, was, er stirbt,
ich hoffe übrigens, dass diese cringe. Erklärung für Einsteins Relativitätstheorie, dass da was dran ist, weil ich habe sie bestimmt schon 2-3 Mal verwendet.
4 a.m. I know. One night feels like a whole week.
Relativity.
What do you mean?
Einstein's theory of relativity. Grab hold of a hot pan, a second can seem like an hour. Put your hands on a hot woman, an hour can seem like a second. It's all relative.
I spent 4 years at Caltech and that's the best physics explanation I've ever heard.
Also es tut mir leid, aber der Film hat für mich halt eine Überraschung. Die sitzt bei der Erstsichtung, definitiv. Aber danach ist der für mich überraschungsfrei.
Nee. Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass die Sets oder das Setting, was er nutzt, dass man als, klar, wir sind jetzt dann gleich wieder, ja, aber das ist ein B-Movie. Ja, ich weiß, dass es ein B-Movie ist. Und ja, das gebe ich ihm ja auch. Und er, klar, ist ein B-Movie. Aber man muss halt auch dazu sagen, man hatte zum Beispiel schon den, wie heißt der denn nochmal, von James Cameron? Na,
Abyss.
Auch unter Wasser.
Abyss.
Abyss zum Beispiel, so. Was da an Schauwerten möglich gemacht wurde. Und ich glaube ja, dass diese Forschungsstation ja auch von James Cameron gebaut wurde für Titanic, oder? Echt? Die da genutzt wird.
Nee, die Tanks. Die Tanks, wo das gedreht worden
Tanks.
Ist, wurde
von. Okay, genau. Hm? Ja, deswegen ist es immer schwierig, mich jetzt erstmal irgendwie zu bekommen mit diesem Klaustrophobischen, was irgendwo im Meer verortet ist, weil... Wie gesagt, das haben wir imposant ja schon gesehen. Das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt irgendwie Titanic oder Abyss von Deep Blue Sea erwarte. Allerdings haben wir dann auch solche Filme wie Deep Star 6, der ja auch in eine ähnliche Richtung geht, wo ich sage, das ist ein gutes B-Movie. Ich glaube, es ist einfach, für mich ist es einfach damit zusammenzufassen, dass mir so ein bisschen die inszenatorische Wucht, nenne ich es inszenatorische Wucht, vielleicht auch die inszenatorische Kreativität da irgendwie gefehlt hat, um aus diesem klaustrophobischen Wasser-Heiz-Szenario wirklich mal so ein bisschen Dampf rauszubekommen, weil, wie schon eingangs gesagt, ich war dann doch überrascht, wie schleppend der sich für mich angefühlt hat.
Ich finde, wenn man die Szenen denkt, also wenn du jetzt sagst, dieses Klaustrophobische und die Mischung aus Klaustrophobie und Hai, dieses Ding alles in den engen Räumen, da finde ich, ist die Küche und der Weg in diesem Schacht, wo es da hochgeht und unten schwimmt der Hai seine Bahn, der sozusagen mit dem Wasser hochkommt, das fand ich schon gut genutzt.
Ja, man muss da so ein bisschen das Verständnis von Räumlichkeiten immer bei den Regisseuren beachten. Und ich finde zum Beispiel Stirb langsam 2, Renny Harlin, hat ja auch viele klaustrophobische Sequenzen, obwohl er natürlich nicht so klaustrophobisch wie der erste ist, aber er nutzt ja auch seine Räumlichkeiten. Und ich habe Renny Harlin halt immer als jemanden gesehen, der da ein ausgesprochenes Gespür für hat, seine Kulissen oder sein Setting zu nutzen. Denken wir auch an Cliffhanger, was er da eigentlich aus seinem
Kulisse herausholt. Bei Deep Blue Sea bin ich dann doch ein bisschen überrascht gewesen, weil du hast ja wirklich so dieses komprimierte Setting, du hast ja wirklich die Ausweglosigkeit, du hast nochmal ummantelt von Wasser einer der größten Urängste des Menschen, mhm, und als würde das nicht reichen, hast du auch noch genmanipulierte Haie, die dich wahrscheinlich im Schach besiegen könnten. Das heißt, da muss es richtig abgehen, da muss die Angst zum Schneiden sein.
Nee, also würde ich insofern etwas widerlegen, weil die Vergleiche ein bisschen hinken, weil es nicht anders möglich war. Er hat sich mit den Haien ein Setting oder mit den Haien Tiere ausgesucht, die auch eine gewisse Größe haben. Das heißt zum Beispiel so ganz enge Schächte wie beispielsweise in Abyss, wo ich dir zu 100% zustimme, viel klaustrophobischer, viel intensiver das Ganze. Da hättest du aber ein Problem mit der Glaubhaftigkeit gehabt, weil da der Hai nicht durchgekommen wäre.
Du brauchst die der Glaubhaftigkeit. Glaubwürdigkeit. Die Blue Sea und Glaubhaftigkeit. Ey, sorry.
Wurden genmanipuliert.
Ja, und Thomas
Jane. Ja, am Ende reitet Thomas Jane auf einem Hai, der 15 Meter groß ist. Und Thomas Jane, wie groß soll der denn sein, dass das passen würde von den Maßen? Ist der 9 Meter groß oder wie?
Na, das ist ja ein Übersetzungsfehler.
Das ist ein Übersetzungsfehler.
Ja, der ist 7 Meter lang, der letzte.
Okay, dann ist Thomas Jane 5 Meter
Thomas
groß.
Thomas Jane ist 1,80 Meter.
Okay. Ja. Also wenn wir jetzt mit
Glaubhaftigkeit ankommen. Das, weil die in der Synchro da einmal sagen, 15 Meter, vielleicht übertreiben die ja auch.
Ja,
15 Meter.
Also man kann natürlich auch ein klaustrophobisches Szenario mit Riesenhaien hinbekommen, weil letztlich ist man in dieser Station nun mal gefangen und das ist schon mal klaustrophobisch. Ich kann auch ein klaustrophobisches Gefühl haben, wenn ich im Berliner Hauptbahnhof gefangen bin, weil mir dann auch ein Gefühl von Ausweglosigkeit langsam über mich kommt.
Ja, aber das, nee, da bin ich, okay, wenn ihr das glaubt, okay, bin ich nicht bei euch. Also das sehe ich nicht.
Ja, ich weiß, du kannst nur klaustrophobisch sein, wenn du im Schrank eingesperrt bist oder wie.
Ist mir übrigens mal passiert im Schwimmbad, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, also die Story kannst du jetzt auch ruhig raushauen, weil da bin ich jetzt schon interessiert, ja, die zu hören.
Wir haben Verstecken in einem Schwimmbad gespielt und da bin ich dann in so einen Umkleideschrank rein und dann hat jemand die Tür zugemacht und dann stand ich nach 3-4 Stunden in diesem Schrank. Dann musste der Hausmeister gerufen werden, der die Schlüssel holt und dann wurde ich da.
Dein Vater war sehr gemein.
Du standest eine 3-4 Stunden im Schrank. Wieso hast du nicht geschrien? Hilfe. Warum hast du nicht um Hilfe geschrien?
Ja, hab ich ja. Aber der Schlüssel war ja nicht dran. Und dann
ja, aber man hört dich doch aus dem Schrank schreien.
Ja, da ist doch dann jemand da hingegangen. Okay. Da musste der Hausmeister
aber
geholt
werden. Eine Dreiviertelstunde?
Das war keine Schwimmhalle, irgendwie so ein Familienspaßbad. Das war so ein Trainingsschwimmen.
Na gut.
Ja, ich stand da auf jeden Fall ein bisschen drin. Ich möchte noch was Positives hervorheben. Ich fand den angenehm brutal. Jetzt kommt ihr wieder, der dich schlecht getrickst, aber jeder Tod da auch irgendwo so ein bisschen seine Besonderheit hat und irgendwo auch im Kopf der Zuschauer hängen bleibt.
Nein, das nicht, aber er ist schon brutal, durchaus. Ich war damals im Kino auch überrascht, dass der damals eine FSK 16 hatte. Mittlerweile ist das nicht mehr so krass, aber damals war ich echt überrascht. Da dachte ich so, Gott, endlich 16 Jahre alt und mir wird was geboten, sehr geil. Aber ich bin einfach kein so großer Fan von CGI-Blut und viel davon, was man sieht, ist eben halt CGI-Blut.
Ja, klar.
Ne?
Aber ich finde, es stimmt. Man erinnert sich an jeden Tod. Also ich weiß, ich könnte sie alle aufzählen.
Wie stirbt Michael Rappaport?
Der wird vom Hai gefressen.
Ach.
Ach nee. Wie stirbt denn Samuel L. Jackson?
Ja, das ist eine gute Überleitung, weil über eine Szene würde ich gerne mit euch reden wollen.
Ja, bitte.
Max, du als unser Gast, du kannst uns jetzt doch bestimmt formidabel und wirklich präzise diese Szene mal erklären. Warum ist diese Szene mit Samuel L. Jackson so legendär und was passiert in ihr?
Also in der Szene passiert Folgendes. Samuel L. Jackson erzählt, und da formt sich sein Charakter ganz toll aus, wie er selber mal in einer Lawine gefangen war. Und das ist eine Situation, in der sie alle gerade an einem Tiefpunkt angekommen sind. Sie wissen nicht mehr, wie sie da rauskommen sollen. Es ist eine zum Scheitern verurteilende Situation. Und genau in diesem Moment braucht es eine richtige Rede. Eine Rede, die sie alle wieder in die Bahn lenkt. Und das nimmt Samuel Jackson in die Hand und erzählt davon, wie er es geschafft hat, damals aus einer Lawine rauszukommen. Und dass sie dann alle übereinander hergefallen sind in dieser Lawine etc. Egal, das Wichtigste ist, dass sie sich zusammenreißen, jetzt da rausgehen und da rausschwimmen und das machen und zack, in dem Moment wird er gefressen, am Höhepunkt seiner Rede und dementsprechend war die Szene bombastisch, weil es unglaublich überraschend war, weil es der Moment war, wo man normalerweise in schlechten Filmen vermutet, dass jetzt wirklich sozusagen am Ende irgendeine Montage kommt, wie sie sich vorbereiten und versuchen, da rauszukommen.
Du hast eine Kleinigkeit verschwiegen. Du hast jetzt nur gesagt, gefressen. Ist ja so, er steht ja vor so einer Luke, nenne ich es mal. Und dann kommt dieser Riesenhai raus, gesprungen, schnappt ihn und zerrt ihn in die Tiefe. Das ist vielleicht noch wichtig. Und als ich diese Szene wieder gesehen habe, dachte ich mir, eigentlich bei diesen ganzen patriotisch-pathetischen Reden, die es überall gibt in ganz vielen Filmen, wäre es doch total erfrischend, wenn einfach jedes Mal so ein Hai kommen würde und haps. Bill Pullman ja. Independence Day, haps.
Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. So we're not going to fight anymore. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this...
Meint ihr, der Hai war die ganze Zeit da und hat sich erstmal die Rede angehört?
Ja, definitiv. Der hat sich gedacht, so, boah, was für eine schöne Rede. Aber jetzt habe ich Hunger.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt reicht's auch.
Auf jeden Fall.
Ja. Nee, also die Szene, die hat diesen Film ja auch, hat ja auch den Kultfaktor befeuert. Also ich finde aber, es ist halt ein Kultfaktor, der beim zweiten Mal halt schon nicht mehr da ist. Also es ist immer noch eine gute Szene. Es ist auch eine Szene, die Erwartungen unterläuft. Und es ist vielleicht auch ein schöner Kommentar auf all diese moralischen Lektionen, die da auch vom Bill Pullman in Independence Day zum Beispiel rausgefeuert werden. Aber beim zweiten Mal kickt es halt nicht mehr. Aber das wollen wir hier gar nicht kritisieren. Also beim ersten Mal sitzt das. Das ist eine gute Szene.
Kühne.
Kickt vielleicht nicht, aber man feiert sie trotzdem. Ja,
Kühne. Als
man feiert sie trotzdem.
Zum dritten Mal. Kühne. Als du den Film damals im Kino geguckt hast, wie, ja, weißt du noch, erstens, wie haben die Leute um dich rum auf diese Szene reagiert und wie hast du auf diese Szene damals reagiert?
Der Kinosaal war nicht wirklich voll. Also ich habe die Reaktion der Leute gar nicht so mitbekommen. Ich war schon fast ein bisschen schockiert, was da passiert ist. Weil für mich war es so, dass Samuel L. Jackson mit der Hauptdarsteller ist, mit diesen ganzen überraschenden Wendungen. Also ich habe bis dato ja schon so 2-3 Horrorfilme geguckt. Danke, Vater, dafür.
Hallo, Frau Kühne.
Aber ich war da natürlich gar nicht so drin im Genre. Ne? Ich war ja überhaupt nicht so drin im Genre und ich war tatsächlich überrascht. Mir ist ganz cool, ich habe mich erschrocken und ob ich jetzt aufgeschrien habe oder kurz so dieses, weiß ich nicht mehr, kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich tierisch überrascht war über das Ganze, weil ich hatte mit allem gerechnet, aber ich war fest davon überzeugt, dass Samuel L. Jackson da rauskommt.
Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil als ich den geguckt habe im Kino, war ich auch relativ alleine im Saal. Ich hatte jetzt gehofft, dass du vielleicht mit einer Meute von Leuten den geguckt hast, weil ich kann auch nicht sagen, wie die Leute reagiert haben, weil es waren mit mir, glaube ich, 6 Leute in einem 300-Sitze-Saal, deswegen schwer zu sagen. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, ich hatte die Szene immer ein bisschen anders in Erinnerung. Und zwar, wenn er gefressen wird, du siehst, dann ist also die Kamera ist auf sein Gesicht gerichtet und dann siehst du im Hintergrund, wie der Hai rausspringt. Und ich dachte, das ist anders gefilmt. Tatsächlich. Ich hätte das anders in Erinnerung gehabt.
Also wirklich, nee, und dann schwenkt die Kamera ja.
Genau.
Dass dann der Hai auf den Boden fällt und dann durch den Druck spritzt ja nochmal Blut aus dem Leichnam raus. Und dann wird er zurückgezogen und unten unter Wasser kommt ja noch der zweite Hai an und reißt ja, glaube ich, noch den Kopf ab oder die Arme ab oder so.
Ich glaube,
finde ich bis heute
Samuel Jackson großartig. Hat echt ein Problem mit genetisch manipulierten Tieren. Siehe Jurassic Park.
Ja. Ich glaube, der hat grundsätzlich ein Problem mit Tieren. Siehe Snakes on a Plane.
Ich glaube, Samuel Jackson hat allgemein Probleme.
Ja.
Aber ich muss sagen, das war aber auch leider eine Szene, wo man gesehen hat, dass der Film auch nicht gut gealtert ist von der Animation her. Weil das war echt schrecklich animiert, wie der Hai den da rausholt.
Die Szene müsst ihr euch übrigens mal Frame by Frame angucken.
Ja, das ist lustig. Ja,
du siehst auch, dass der Hai, dass du nur das Maul oder den Kopf von dem Hai hast und darunter siehst du in so ein paar Frames, dass die den Körper gar nicht mehr ins Wasser montiert haben, dass du nur noch den Kopf da hast und der schwebt dann im Wasser. Also, ja, Max, bin ich voll bei dir. Die ist wirklich, wirklich scheiße gealtert, die Szene.
Ich glaube sogar, dass sie für damalige Verhältnisse schon nicht so gut war, aber es fiel halt nicht auf, weil es war damals halt ein richtiger Schocker, eine richtige Überraschung.
So ein Überwältigungseffekt war da damals auch größer. Ja. Heute sind wir ja wirklich, was Effekte angeht, total nur noch an das Beste vom Besten gewöhnt. Und da sieht man das halt sofort. Also ich finde das ja teilweise auch wirklich schade, wenn man sich zum Beispiel ältere Filme anschaut, die man damals total geil fand, wo man gesagt hat, boah, also die Effekte, wow. Zum Beispiel Hulk von Ang Lee. Ja. Als ich den damals gesehen habe, dachte ich, was sind das für Effekte? und wenn du den heute guckst, denkst du dir so,
Ja, was sind das denn für Effekte?
Genau. Finde ich ein bisschen schade, dass das wirklich, dass unsere Wahrnehmung sich da wirklich stetig weiterentwickelt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal, ich weiß nicht, was ist denn momentan so der bestgetrickste Film, den wir so haben? Zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel so in 10 Jahren nochmal das Dschungelbuch von John Favreau anschaut, dass man dann auch denkt so, boah. Naja.
Oder der König der Löwen auch, ne? Na.
Ja, oder genau Life of Pi.
Aber das ist genau die Frage. Also wenn du dir Peter Jacksons King Kong anschaust, bin ich immer noch begeistert.
Ich auch. Ja. Also ich gebe ich zu, auch. Da sind die Effekte nicht alle top-notch, aber der reißt mich jedes Mal mit, der Film.
Ja.
Ganz schon kurz, interessant. Ganz kurz eine wichtige Sache.
Ei,
Caramba.
Er hat sein Wort gehalten. Er hat sein Wort gehalten.
Fidelio, forever.
Nee, das ist jetzt, ich bin umgestiegen aufs Riedenburger Festbier, die beiden Fidelios sind leer.
Okay. Also ich will ehrlich sein, ich habe mir von den Fidelios ein bisschen mehr erhofft. Also die haben underperformed, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Frage, habt ihr die beiden Anspielungen auf der Weiße Hai entdeckt?
Ja.
Aber es sind mehrere drin, oder?
Ich habe doch zwei entdeckt, deswegen sage ich, habe die zwei Anspielungen auf der Weiße Hai.
Also nur bei einer sicher.
Okay.
Also welche ich jetzt erkannt habe, ist, dass die Haie genauso sterben wie in den ersten drei der Weiße Hai-Filmen.
Ganz genau, richtig.
Ja, ist richtig.
Ja.
Der eine stirbt in der Küche. Eine.
Der eine stirbt in der Küche.
Ja, kennst du das nicht vom Weißen Hai 1 in dem Boot?
Kennst du das nicht, wenn Roy Scheider sagt so, was soll das Schwein? Und der Hai ist gerade in der Küche und wäscht so die letzten Teller ab.
Raus aus der Kombüse.
Ja. Jetzt, wo du es sagst.
Also das habe ich erkannt und dann sagst du noch eine.
Ja, das Nummernschild.
Ja, genau.
Was der dem Tigerhai aus dem Maul zieht. Das ist das gleiche Nummernschild, was dem ersten weißen Haiteil aus dem Magen des fälschlich gefangenen Hais raushauen.
Ach.
Ach krass. Ja, es ist haargenau das gleiche.
Na, schau mal einer an.
Na gut, dann habe ich keine Ahnung.
Das fand ich zum Beispiel auch so schön, dass die Haie eben auch unterschiedlich gestorben sind. Fand ich gut. Also, ich bleib dabei.
Zwei explodieren noch, oder?
Der eine hat die Gasexplosion, der andere kriegt die. Das ist ja dann mit dem Sprengsatz.
Ja,
das ist
komm,
ja aus der Weiße Hai 3, die Gasexplosion
ist ein Riesen- und
ja.
Max!
Entschuldigung, aber sorry, so. Das war, beides ist für mich einfach explodiert.
Ja, und der dritte hat einen Schlaganfall.
Ja. Übrigens, ach, das fand ich übrigens eine sehr schöne Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch daran erinnert, aber als sie da in ihrem ehemaligen Arbeitszimmer bei dem rumsteigt und dann von Tisch auf Sofa und auf Sofa auf Tisch, das hat mich so ein bisschen daran erinnert zu spielen, der Boden ist aus Lava.
Ja, Community.
Ja, ja. The floor is water.
War groß. Großartig.
Eine Frage. Wie erklärt ihr euch, dass der Film, ich würde sagen, durchaus allgemein schon so einen gewissen Kultstatus hat?
Naja, habe ich ja eben schon gesagt, also die eine Szene, die hat das auf jeden Fall extrem befeuert.
Genau, die eine Szene. Glaubt ihr wirklich nur, es liegt an der einen Szene oder glaubst du, Pascal,
nee.
Es liegt an der einen Szene?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube ja, dass der durchaus gut ankommt. Ich glaube ja, dass da viele Leute einen spannenden Actionfilm drin sehen, die da mal für 90 Minuten oben die Rübe ausstellen und sich denken, ja los, komm.
Hm. Ja. Hier hast du nämlich genau einen.
Ja, ja, Kühne ist ja der Klassiker von 90 Minuten Gehirn aus, aber wenn du das Gehirn ausstellst, bist du halt auch tot, muss man dazu sagen. Deswegen, tot sollte man keine Filme gucken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der durchaus gut ankommt. Ich muss ja, Stu, du bist da ja auch auf meiner Seite. Wir hassen diesen Film ja nicht.
Nee, also ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Zum einen, weil der Kühne unter uns leidet, was ich ja nicht möchte. Und zum anderen, ich finde den hier auch nicht desaströs scheiße. Das ist jetzt kein Film, wo ich sage, boah, geh mir weg hinter Scheiße. Aber ich war irgendwie auch, ich hatte Bock auf den Film. Ich habe mich auch gefreut, ihn nochmal zu gucken und war dann wirklich ein bisschen fast schon schockiert, wie langweilig und uninteressant ich den fand.
Naja, der ist so ermüdend irgendwie. Ja.
Was wir die ganze Zeit jetzt einfach gesagt haben, als das ist einfach dahingestellt, so ist es jetzt einfach, dass die halt schlau sind oder so. Ich meine, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das erst im Verlauf des Filmes ja so nach und nach rauskommt. Moment mal, Haie können ja gar nicht rückwärts schwimmen. Und dann dieses, dass er den Hai da hinschmeißt und dann später erst herauskommt, dass sie gegen dieses Harvard-Abkommen da verstoßen haben und der Hai ein Supergehirn hat. Ich finde, das schon war ein sehr schöner Ansatz sozusagen gegenüber allen anderen Haien, wo sozusagen ja auch ich sag mal, politisch inkorrekt die Haie immer als Fressmaschinen dargestellt werden. Hier haben sie gesagt, komm, wir machen ja, so eine
hier waren die Haie Sadisten, super.
Genau, Sadisten, die schlau waren, ja. Und da war es auch, war egal, das ist ja ein Mako-Hai, ja, das ist ja nicht mal ein weißer Hai, der ist einfach mutiert.
Ja, das und man muss auch dazu, ja, das muss man auch dazu schön. Sagen, was ich auch immer ganz angenehm finde, ist, dass der die Haie erstmal nicht als natürlich ja. Dämonen sieht, genau. Sondern es ist ja Menschen geschaffen.
Und damit unterscheidet er sich von allen anderen.
Damit unterscheidet er sich vor allem von der weiße Hai.
Ja, es ist ja, aber auch von The Shallows, der ja gerade als zweitbester verkauft wurde.
Ja. Also das, ja, klar.
Endlich höre ich Positives von euch, das freut mich.
Nein,
das,
ich finde das ja auch Film schwierig. Der Film ist
immer noch scheiße, aber.
Der ist ja, also das finde ich ja auch immer schwierig, wenn solche Tiere dann, es gibt ja dann auch wirklich Probleme in der echten Welt, die dadurch entstanden sind. Ich will jetzt hier nicht zum Ökoterroristen werden, der sagt, stopp das Hai-Morden. Aber ich finde das immer ganz angenehm, wenn dann diese Monster halt auch gezeigt wird, ja, die waren Monster, das sind schon die Menschen, ihr seid daran schuld, ne?
Wobei ich immer auch sage, ganz ehrlich, also zum Beispiel The Shallows, den ich ja wirklich sehr mag, da wird der Hai ja wirklich als totale Fressmaschine dargestellt.
Ja, vor allem fixiert. Ja,
der hat eine Boje gefressen.
Ja, stört fixiert, mich, total fixiert. Es stört mich aber nicht, weil also ich sage ich mal, eine gewisse Art von Grundintelligenz besitze, was man jetzt im Laufe dieses Casts nicht festgestellt hat, ich weiß. aber mir ist klar, ein Hai in Natura wird nicht so agieren wie jetzt in The Shallows oder irgendwie in der Weiße Hai.
Das ist dir klar.
Ja.
Das ist dir klar, Stu, aber das ist Millionen anderen Menschen nicht klar.
Ich habe halt nicht so das Problem damit, diese Tiere zu dämonisieren.
Ich habe damit auch kein Problem, weil wir gucken einen Genrefilm. Ne? Und ich wollte es nur noch mal ansprechen, ich finde es dann immer ganz angenehm, wenn mal so ein bisschen von der Formel abgewichen wird, dass die Tiere von Natur aus böse sind. Nee, sind sie nicht. Die wurden böse gemacht. Aber ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn wir demnächst wieder einen Hai-Film kriegen, wo der Hai einfach
zum Schicksalskiller wird.
Schlimmer als Hitler einfach. Ja. Und dann abgeht. Also,
wollt ihr das totale Futter?
apropos, da will ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Die halten ja am Ende den dritten Hai auf. Ne? Den dritten Hai, dass der da rausschwimmt. Ich meine, der will ja einfach nur, was will ein Mako-Hai? Er will in die Freiheit. Warum? Warum halten die den auf? Als ob das irgendwen interessiert, wenn ein so ein Hai einfach in diesem Riesenmeer jetzt rumschwimmen würde. Wo wäre das
Du Problem? Musst das Gleichgewicht der Natur berücksichtigen. Der würde doch alles fressen und alles töten. Das ist unglaublich clever.
Ja, und irgendwann stirbt er und vorbei. Und
nochmal, der könnte Schachweltmeister werden. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Das Damengambit mit dem Hai. Stell dir
das
mal vor.
Der würde,
das Schachweltmeister.
Das mit der Schachweltmeisterschaft, das lasse ich zählen.
Ja, ich glaube, der würde erst den Ozean leer fressen und dann noch seinen Abschluss in Harvard machen. Ich glaube, das wollen wir nicht.
Über die Überfischung der Meere.
Das Ding war, warum sie den aufhalten wollen. Du hast es ja am Anfang gesehen. Es gibt ja auch noch diese, fand ich übrigens auch ganz nett, diese Szene am Anfang auf dem Katamaran. Da hat der eine Hai ja auch den Katamaran angegriffen. Und wenn dann einer der Haie ins freie Meer rausschwimmt, dann kann es ja häufig passieren, dass dann irgendwelche Menschen gefressen werden oder so.
Genau, ist halt eine Gefahr für die Umwelt.
Aber ganz ehrlich, so clever könnte es nicht sein, weil wenn ich hier nicht frei wäre, hätte ich gesagt, ich könnte jetzt diesen Katamaran angreifen und Gefahr laufen, wieder eingecatcht zu werden. Oder aber, ich verpiss mich einfach.
Ganz genau, vor allem, wenn wir jetzt an die eine Situation uns erinnern, wo hier Thomas Jane mit dem Gewehr, was er da unter Wasser hat, mit der Harpune auf sie zielt und sie weichen zurück. Und dann sagen alle, oh, der erkennt die ja wieder. Ja. Und was macht jetzt ein Hai draußen in der freien Wildbahn? Der erkennt Schiffe wieder. Und die greift er nicht an. Sondern der frisst einfach die ganzen anderen kleinen Haie. Wo ist das Problem?
Übrigens auch eine einfach schöne Szene, dass sie die nochmal zeigen soll. Boah, diese drei Mega-Haie. Echt krass, wenn die so diesen Tigerhai fressen. Boah, krass.
Ja. Boah. Aber hallo, den zerfleischen sie ja.
Richtig fies. Boah.
Im Rudel.
Im Rudel.
Im Rudel.
Ja. Ja, wir sind im Rudel da.
ich habe übrigens Rückmeldungen bekommen von ein paar Hörern und die haben gesagt, du, wir dürfen nie wieder singen.
Das ist interessant. Kam
bei unserem Bodyguard nicht ganz so gut an.
Allen bekommen, die es gehört haben. Also,
ich habe das übrigens auch gehört von einigen Leuten.
Ich fand das
immer gut. Den Podcast rumgeschickt habe. Ich fand es auch gut, dass ihr gesungen habt. Ja. Ich fand es auch gut, dass ich mich da entzogen habe.
Ich glaube, was der Max damit sagen will, er möchte jetzt gerne alleine performen, kleiner Hai.
Oh, bitteschön. Die Bühne gehört dir.
Oder gerne hier Mackie Messer, wie du willst.
Und der Hai
für. Gut, das war's. Okay.
Sehr schön.
Übrigens, sehr schön. Wisst ihr, wer riesengroßer Fan dieses Films ist?
Ich?
Bühne.
Eine Person von gesellschaftlicher Bewandtnis.
Quentin Tarantino?
Stephen King. Ihr wisst vielleicht, Stephen King hatte mal so einen echt krassen Unfall, wo er irgendwie angefahren worden ist und da irgendwie monatelang im Krankenhaus lag. Und der erste Film, den er nach dem Unfall im Rollstuhl geguckt hat, im Kino, war Deep Blue Sea. Ja? Und er hat gesagt, I loved every minute of it. Und ich meine, ganz ehrlich, Stephen King hat einfach riesengroßen guten Geschmack. Ich meine, der fand ja auch das Remake von Last House on the Left super oder das Remake von Hitcher. Von daher, wenn ihr den gut findet, dann bitte.
Hey, das Remake von Hitcher hat Sean Bean.
Verpiss dich.
Ja, ganz kurz noch. Ist euch aufgefallen, in der allerersten Szene, hier der Chef von dem Pharmakonzern auf seinem Stuhl sitzt, das ist doch der Bogumil aus Beverly Hills Cop 2 und 1, oder?
Ja, das ist Ronnie Cox, genau. Der leider keine einzige Zeile hat, weil die alle geschnitten worden sind.
Das ist geradezu genial, der sagt kein Wort. Ja.
Echt nicht, der sagt kein Wort?
Das ist dein Lieblingsfilm, Kühne, nicht meiner, du musst es wissen.
Ich hätte jetzt schwören können, dass der Minimum einen Dialog hat. Hätte ich jetzt im Nachhinein schwören können.
Ah, hervorragend. Übrigens, ich finde den Zusammenfassung des Filmes, habe ich aus dem Handelsblatt, Alzheimer-Forschung für Jahre zurückgeworfen.
Ich stelle mir gerade echt vor, irgendwie so im Altenheim so, gibt es für meine Mutter denn überhaupt keine Chance? Ja, wissen Sie, Sie standen kurz davor, aber dann haben sie die Haie getötet.
Und das ist eine große Schwäche an dem Film, die eigentlichen Opfer werden nicht gezeigt.
Ich stelle mir so gerade im Abspann vor, Dedicated to Roswitha W. Hans K.
Dieser Film ist all denen gewidmet, die an Alzheimer erkrankt sind. Und dann LL Cool J.
Ja.
Abschmettern.
Ihr lieben Leute, ich habe so das Gefühl, dass wir ja mal jetzt mal zum Schluss kommen sollten. Nicht aber ohne eine Tradition, die letzten Male sträflich vernachlässigt wurde, aber jetzt zurückkehrt. Das Bodycount-Quiz. Kühne freut sich schon.
Ja, wenn ich da jetzt auch verliere, dann ist echt scheiße.
Wie
fehlen die Haie mit?
Nein, es geht hier nur um Menschen. Ich würde den Vogel noch akzeptieren. Also, wie viele menschliche Opfer Vogel gibt es in Deep Blue Sea? Kühne.
Boah, ist das jetzt peinlich, wenn ich mich verzählt habe. Aber 8 Menschen und ein Vogel.
Okay. Pascal.
Boah, keine Ahnung. 7 Menschen und ein Vogel.
Okay.
Und ein Hammerhai.
Ja, okay. Max.
Ich bin gerade auf 9 gekommen, weiß aber nicht, ob ich den Vogel mitgezählt habe.
Also, die richtige Antwort laut der IMDb ist 9. Mit Vogel 10.
Was?
4 sterben durch Haie. 4 durch Explosion und eine durch Ertrinken.
Mhm.
Ja. Damit hat Kühne
in dem Hubschrauber
Ruf
sind nur 2. In dem Hubschrauber sind nur 2.
Damit hat Kühne seinen
Ruf als. Oder waren das 2 Piloten?
Ruhe jetzt. Damit hat Kühne seinen Ruf als Bodycount-Versager mal wieder zementiert. Außerdem hat Max wieder gezeigt, dass er in Ratespielen besser ist als Pascal.
Ich sag nur 36-30.
Ja, das ist ein interner Joke, den ich hier nicht erklären werde, aber er ist gut. Und damit würde ich diesen Podcast beenden wollen. Es war mir eine große Freude mit euch über diesen großen Film zu reden, der nicht gut ist. Keine Reaktion vom Kühne, okay. Er hat aufgegeben.
Ich werde gleich bei meiner Verabschiedung nochmal sagen, wie gut, wie spannend, wie toll dieser Film ist. Und dass sich keiner der Hörer irgendwie darauf einlassen soll, der Deep Blue Sea nicht kennt, auf euren Mumpels zu hören. Aber das mache ich gleich.
Das kannst du gerne machen, aber weißt du, was das Schöne ist? Ich schneide die Plörre. Ach, Kühne, könntest du mir noch was aufnehmen, gleich separat, einfach nur, da hast du recht, das reicht mir schon aus, das kann ich dann einfach unterbrechen, alles klar. Okay, Lien, es war mir eine große Freude, denkt dran, Movie Break gibt's bei Twitter, Instagram und Facebook, ich sage adios, dann darf Pascal, dann der Kühne, der eine Redezeit von 30 Sekunden erhält, mehr nicht, und unser Gast darf sich zum Schluss verabschieden, tschüss.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass Max sich mal wieder die Zeit genommen hat. Es war sehr schön, dich mal wieder zu hören, Max. Und natürlich auch an Kühne und Stu. Es ist immer wieder ein Segen, mit euch zu sprechen. Ich und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich erstmal bei Max, dass er diesen grandiosen Film ausgewählt hat. Es hat mich gefreut, mit euch darüber zu sprechen, auch wenn ihr alle falsch liegt. Aber es hat mich trotzdem gefreut. Jeder, der den Film nicht kennt, riskiert einen Blick. Es ist wirklich 105 Minuten Kopf aus, Kino, es passiert viel. Vielleicht nicht der beste Hai-Film nach... Doch, es ist der beste Hai-Film nach Jaws. Und ich denke mal, die nächsten Wochen, Monate darf ich keine Filme mehr auswählen. Deswegen war es mir eine doppelte Freude, euch zu sprechen. Und die 30 Sekunden sind rum. Danke, Max, dass du dabei warst und bis bald.
Ich möchte sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, mal wieder mitzumachen. Ich finde auch das Format super. Ich will auch nochmal extra sagen, dass Kühne sofort dieses Angebot gemacht hat. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das fand ich total spitze. Und ich möchte diesen Podcast beenden mit den letzten Worten aus dem Film Deep Blue Sea mit Bring mich zurück ins Ghetto. Amen.
To understand how we see.
Erst trink mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.